Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Stunde der Seelsorge auf KTV. Mein besonderer Gruß gilt wieder Pater Karl. Schön, dass du wieder dabei bist. Papst Leo hat die Ansprachen in den letzten Tagen immer begonnen mit den Worten: Christus ist auferstanden, frohe Ostern. Pater Karl, Christus ist auferstanden, dir frohe Ostern. Christus ist auferstanden, allen Zuschauern von KTV, frohe Ostern.
Dir, lieber Thomas, auch frohe Ostern und alle, die hier verbunden sind über KTV, auch mit Miss Österreich, auch mit mir persönlich. Ich wünsche euch gesegnete frohe Ostern. Was gibt es Schöneres, als einen Erlöser zu haben? Gott selbst, der gekommen ist, uns zu erlösen. Der Tod ist nicht das Letzte, sondern ewiges Leben erwartet und uns. Es beginnt schon hier und jetzt. Deshalb sing fröhlich Halleluja, frohe Ostern.
Pater Karl, ein frühes Zeugnis über die Botschaft der Auferstehung kommt vom heiligen Paulus, 1 Korinther 15, 3 bis 5. Da schreibt er: Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien dem Kephas und dann den 12. Der heilige Paulus verwendet die Passivformel: Er ist auferweckt worden. Warum? Nirgends beschreibt das Neue Testament an irgendeiner Stelle den Vorgang der Auferstehung, weil kein Mensch Zeuge dieser Auferstehung gewesen ist. Er ist auferweckt worden deshalb.
Also die Passivformel ist deshalb ganz wichtig, weil Jesus als Sohn des Vaters sich vom Vater senden lässt. Er wird auch sofort nach der Auferstehung sagen: Wie ich vom Vater gesandt bin, so sende ich euch. Also eine Sendung, die er vom Vater hat, und der Vater handelt an ihm, der im Gehorsam bis ins Leiden, bis in die totale Selbsthingabe, Aufopferung seines Leibes und Blutes gegangen ist, und er wird auferweckt. Also die Passivformel ist total sinnvoll. Natürlich ist er zugleich auch der Sohn Gottes und partizipiert jetzt eben an der ewigen Gottheit, aber eben es ist der Vater, der handelt. Also das Heilsgeschehen, das vom Vater ausgeht, er sendet seinen Sohn, findet hier jetzt eben seine Vollendung.
Es gibt ja schon sehr früh Einwände gegen die Botschaft von der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Die einen sagen, das sei Betrug, dabei die Apostel haben ja Christus als den Auferstandenen verkündet, auch in dem Moment, als ihm der Tod angedroht worden ist. Also so hoch zu pokern mit einem Betrug, eher unwahrscheinlich. Oder anderen sagen, das sei eine Selbsttäuschung gewesen. Aber dafür gibt es viel zu viele Berichte über die Auferstehung oder über die Botschaft, dass der Auferstandene erschienen ist. So muss man sagen. Und wenn es heißt, ja, nur das Neue Testament, das stimmt, dass nur das berichtet, dass Jesus auferstanden ist. Aber es gibt zumindest außerbiblische Stellen, dass Jesus existiert hat. Und ein jüdisch-römischer Geschichtsschreiber, Flavius Josephus, von ihm heißt es ja, oder werden die Worte in den Mund gelegt, immerhin um 100 nach Christus gestorben. Und obgleich ihn Pilatus auf Betreiben der Vornehmsten unseres Volkes zum Kreuzestod verurteilte, wurden doch seine frühen Anhänger ihm nicht untreu, denn er schien ihnen am dritten Tag wieder lebend. Es wird natürlich sehr spät erst berichtet von diesem Flavius Josephus, nämlich vom Geschichtsschreiber Eusebius von Caesarea. Aber andere sagen, okay, mag spät gekommen sein, aber vielleicht doch zumindest im Kern was dran.
Also man muss es ein bisschen auseinandersortieren, lieber Thomas. Ich möchte es ein bisschen jetzt auseinandernehmen, weil niemand von uns, du nicht, ich nicht, auch nicht eben jetzt der Apostel Paulus oder sonst was, können die Auferstehung beweisen. Ja. Also hier geschieht etwas, das unsere Vorstellungen völlig zersprengt, und der beste Beweis dafür, dass hier etwas geschehen ist, das nicht einordnenbar ist und das von Gott kommt und das zugleich uns alle heil begründet, Das sind ja die Apostel selber. Also wir haben nach Ostern den totalen Frust. Die Emmaus-Jünger gehen weg, die anderen sperren ein, die anderen sagen, die Frauen, die zum Salbmannsgrab gehen, weil dazu hatte man ja keine Zeit, nicht? Deshalb gehen die am ersten Tag nach dem Sabbat, das ist dann unser Sonntag geworden, zum Grab, finden das leer, dort stehen Engel, dann sagen die, das ist Frauengeschwätz, ja, Entschuldigung, aber es war einfach so, ja, und dann diese verschiedenen Formen, wo alle sich bekehren müssen, inklusive der ungläubige Thomas, der uns am ersten Sonntag nach Ostern begegnet und so weiter. Also das ist ja etwas gewesen, wo nicht die Leute gewartet haben, jetzt ist er gestorben, jetzt kommt die Auferstehung. Nein, es war aus, ja, es war die totale Frust. Wir hatten gedacht, dass er es sei, der jetzt eben Israel wiederherstellt. Nein, er ist es nicht gewesen, also so wie Sie es sich vorgestellt haben. Dann kommt diese Auferstehung. Und was du da jetzt zitiert hast, den Flavius Josephus, der ist also ganz historisch echt. Das ist der Josef ben Mattathiah. Das ist ein Jude aus dem Priesterstamm gewesen, der bei der Belagerung von Jerusalem gewechselt hat auf die römische Seite. Dann eben von den flavischen Kaisern. Also Titus, mit dem er befreundet war und dann auch unter Domitian in Rom gelebt hat. Er hat zwei Werke hinterlassen. Das eine ist die Beschreibung des jüdischen Krieges und das zweite sind die Antiquitates, wo er jetzt eben die Schönheit des Judentums schreibt. Und er hat dort einige biblische Figuren, die er nennt, unter anderem auch Jesus, aber auch den Jakobus und Johannes den Täufer und so weiter. Nur diese Stelle, die du da zitiert hast, also nach meinem Wissen stand, aber das kann sich wieder geändert haben, also interpretiert man das, du hast sie angedeutet, als Interpolation, weil also Flavius ist eindeutig jetzt eben Jude geblieben und er möchte das Judentum jetzt eben, wie soll ich sagen, preisen, ja, und den Römern, er hat dann eine Wohnung dann bekommen von den Kaisern in Rom, weil er mit ihnen befreundet war und er arbeitet dort als Chronist, hat Zugang auch zu den römischen Geschichtsarchiven. Aber auf jeden Fall, also er möchte Jude sein und dass er dann solche Worte sagt, die gleichsam einem Bekenntnis zur Auferstehung oder an einer anderen Stelle zur Gottheit Christi gleichkommen, ist doch eher unwahrscheinlich. Aber du hast recht, Eusebius zitiert das so, aber der Common Sense ist, dass das dann christliche Einschübe sind, weil man natürlich auch gesucht hat, jetzt eben, wie soll ich sagen, Bestätigungen im außerchristlichen Bereich für das, was da geschehen ist. Aber noch einmal einen Beweis, also der Osterglaube, der Glaube daran, also dass Jesus gelebt hat, das ist historisch eindeutig. Also da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Bultmann sagt, also darüber nachzudenken, es ist nicht einmal einen Augenblick wert, also zu zweifeln, dass Jesus existiert hat. Also das ist ganz eindeutig. Nur die Frage ist, ob der Gekreuzigte dann auch auferstanden ist. Das ist die Frage. Und die ist nur im Glauben zu beantworten. Und deshalb sagt Paulus ja auch nicht, also ich habe euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Also Christus ist für unsere Sünden gestorben und so weiter. Und er ist auferweckt worden. Das geht eben nur im Glauben. Und der ist ein großes Geschenk. Und deshalb freuen wir uns, dass wir das glauben dürfen, ja, weil es ist unser aller Erlösung. Dass es plausible Gründe gibt dafür, dass alle Apostel ja aus Johannes eines gewaltsamen Todes sich haben töten lassen, um das zu bezeugen. Also das, glaube ich, ist ganz wichtig. Also wir glauben nicht naiv und blind irgendetwas, sondern wir glauben aufgrund des Zeugnisses jener, die damals eben das erlebt haben, dass der Gekreuzigte plötzlich auferstanden ist und lebendig unter den Seinen ist.
Zum Lieblingssport in der Stunde Seelsorge gehört, dass wir kritische Zuschriften bekommen, die wir auch gerne beantworten, weil solche Zuschriften helfen, den Glauben besser zu verstehen, wenn man auch die Argumente dagegen kennt und damit umgehen kann. Sehr geehrter Pfarrer, sehr geehrter Pater Karl, wir Christen glauben an die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Ein leeres Grab ist für uns nicht glaubenswichtig. Auch für Paulus existierte dieses leere Grab nicht. Pater Karl, du kommst erst in Fahrt, wenn die Ärmel oben sind. Es geht ja schon los. Die Legende von Maria Magdalena und ihr Besuch am leeren Grab entstand viel später als Erklärungskrücke. Die Auferstehung hat nichts mit einer Auferstehung unseres irdischen Leibes zu tun. Es wird gesät ein natürlicher Leib, schreibt Paulus. Es wird auferweckt ein geistiger Leib. 1 Korinther 15, 44. Die Begegnungen des Herrn mit verschiedenen Personen nach seinem irdischen Tod hat mit seinem geistigen Leib zu tun. nicht mit diesem irdischen, mit herzlichen Grüßen, Pax et Bonum.
Also das ist so halb wahr, ja, aber auch eben halb falsch. Die Relativierung des leeren Grabes ist ja ein Sport geworden. Tatsächlich stimmt also das leere Grab eben, da gibt es eben andere Erklärungsmöglichkeiten auch, die auch aufgeführt werden im Evangelium. Also dass er gestohlen worden sei und so weiter. Und der Hermann Reimarus wird das im 18. Jahrhundert lang und breit entfalten. Er weiß sogar, warum die Apostel den Leichnam Jesu gestohlen haben und dann so tun, als würde es weitergehen. Also das ist so halb wahr, aber eben auch halb falsch, weil das eigentlich Entscheidende ist die Begegnung mit dem Auferstandenen, die dort geschenkt worden ist. Und da ist das Halbwahre an dem Ganzen, dass der Leib, den Jesus angenommen hat in der Auferstehung, dass der nicht identisch ist natürlich mit seinem biologischen Leib, den er gehabt hat, ja, sondern Jesus ersteht in ein neues Leben. Und wir haben hier eben das Phänomen, für das wir das Wort Verklärung haben, und die wir eben nicht in unsere sinnlichen Kategorien fassen können, weil Jesus macht Verschiedenes. Also er geht durch verschlossene Türen, ja, also irgendwie geistig, dann aber auch beweist er seine Existenz, indem er mit den Jüngern isst, also eine Idee oder ein Kerygma, wie Bultmann das gesagt hat, nicht? Also Jesus ist ins Kerygma auferstanden, also die Verkündigung, in Wirklichkeit verwest der Leib dort weiter, nicht? So im Hintergrund ist diese Idee, aber ein Kerygma kann nicht essen. Ja, ich habe noch nie eine Idee gesehen, die gegessen hat. Also es sind so verschiedene Sachen, die uns da einfach herausfordern und wo wir auf keinen grünen Zweig kommen, weil es eben ein Ereignis ist, das alles sprengt. Im Letzten sind wir hier wirklich auf den Glauben verwiesen und letztlich eigentlich auch auf die eigene Erfahrung, ob wir, wie soll ich sagen, ob wir das nicht auch, also Erfahrung ist eine sehr wichtige Kategorie. Man kann sich in Erfahrungen und Gefühlen natürlich täuschen, aber ich glaube, so richtig zum Glauben kommt ja jeder von uns nur, also mir, ich, du, wir, wenn ihr irgendwie die Realität des auferstandenen Christus erlebt, wenn ihr die Gänsehaut jetzt eben dessen habt, wenn da in der Osternacht Alleluia gesungen wird oder wenn euch Gott in einer Gebetserhörung jetzt eben begegnet, dass Christus wirklich euch jetzt auch persönlich nahe sein möchte, weil er hat es ja auch bei den Jüngern getan, er hat es bei den Frauen getan, ja, er ist 500 erschienen, schreibt jetzt eben Paulus. Ja. Er ist dem Kephas erschienen, sagt Paulus genauso. Also es ist wirklich eine persönliche Begegnung mit dem Auferstandenen, die im Letzten diesen Osterglauben in uns begründet, glaube ich. Und das, was uns hier berichtet wird, sind Erfahrungen, die die Jünger damals gemacht haben. Aber das leere Grabes völlig abzutun und so weiter, so mit diesem Beigeschmack, und er hätte eh verwest sein können. Und wenn man dort eine Kamera installiert hat, hat ein liberaler Exeget mal gesagt, also dann hätte man null Veränderung gesehen. Also dann wäre die Leiche genauso nachher noch dort gewesen wie vor. Das ist Unsinn. Also das ist, ja, dazu ist ja Gott realgeschichtlich in die Welt gekommen, hat einen Leib mit einem bestimmten Gewicht, mit einem Geschlecht und so weiter angenommen. Jesus hat ihn die Windeln gemacht, er war materiell. Also hier war seine Leiblichkeit war etwas materiell Anwesendes. Und es ist purer Platonismus, sagt Josef Ratzinger, gegenüber dieser Theorie auch der Auferstehung im Tod, dass es, wie jetzt da geheißen, ein geistiger Leib, Entschuldigung, was ist ein geistiger Leib? Wir sind keine Platoniker. Ich habe diesen Leib hier und dann habe ich Geist dazu. Aber das ist was Physisches, was Angreifbares. Das ist was Materielles. Wir sind nicht antimateriell. Wir sind keine Spiritisten eben jetzt. Ja? Also wir bestehen aus Leib und Seele. Und die junge Kirche hat deshalb immer bekannt, die Auferstehung des Fleisches. Aber natürlich in verklärter Form. Also es ist nicht ein Zurück wieder in die, sagen wir mal, Jesus hat 70 Kilo Lebensgewicht gehabt. Also das ist Unsinn. Also so eine dümmliche Vorstellung haben wir nicht, das ist ganz klar. Aber die Verklärungswirklichkeit des Leibes ist etwas, das wir zutiefst jetzt eben glauben. Aber eben was diese Verklärung des Leibes dann konkret ist, also das können wir nicht sagen, weil es das Ereignis aller Ereignisse ist, das Wunder aller Wunder, das uns letztlich auch in eine Dimension führen wird. Auch wir werden verklärt werden mit unserer Leiblichkeit, mit unseren Wunden und so weiter, mit unseren Verletzungen. Wir werden verklärt werden, aber wie das dann im Himmel auch sein wird mit unserem Verklärungsleib, das wissen wir auch nicht.
Also um das nochmal auf den Punkt zu bringen, was Pater Karl jetzt gesagt hat, das leere Grab hat seine Bedeutung, aber im Zusammenhang mit diesen Selbstoffenbarungen unseres Herrn Jesus Christus dass er nach seiner Auferstehung so vielen erschienen ist. Da gibt's ja, kann man eine ganze Liste aus dem Internet rauslassen über wesentliche Erscheinungen unseres Herrn Jesus Christus als Auferstandener. Das ist praktisch das Entscheidende und deshalb sind die Ostererzählungen am Ende aller Evangelien genau. auch so wichtig. Pater Karl, ich sage das deshalb nochmal, weil Papst Leo gestern im Rahmen des Angelus gesagt hat, dieselbe Tatsache, das leere Grab, da gibt es zwei Auslegungen. Die eine ist Quelle des neuen und ewigen Lebens, die andere Quelle sicheren und endgültigen Todes. Also wie wir das leere Grab einordnen, das ist nicht nebensächlich.
Also es ist eben zum Urkörigma gehört es, dass er gestorben und begraben worden ist. Ja. Also das Grab ist eine Realität, wir haben sie in den meisten Kulturen so, bitte im Osten wird in manchen Kulturen wird verbrannt, aber in den meisten Kulturen gibt es eine Bestattung, der Leib, der jetzt auch in seiner Würde irgendwie geschätzt wird, wird bestattet. Und hier haben wir eben die Realität, dass Christus etwas mit uns teilt, das unser aller Schicksal ist. Unser Leib wird einmal bestattet werden. Unser Leib als Instrument jetzt eben, mit dem wir durch die Geschichte gehen. Denn wir haben einen bestimmten Punkt begonnen, wo unsere Eltern in der Liebe vereint waren. Wir sind dann geboren worden und dann ziehen wir eben jetzt durch dieses Leben unter bestimmten Koordinaten. Also ich habe nicht mehr erlebt eben den Kaiser Franz Josef hier in Österreich, weil ich erst 1963 geboren bin. Ich werde nicht eben jetzt erleben, was im Jahr 2125 oder 26 ist. Ja. Also da werde ich nicht mehr sein. Wir sind eine bestimmte Strecke jetzt eben hier. Instrument dazu ist der Leib und der Leib ist wichtig. Und dieser Leib jetzt eben mit seiner Geschichtlichkeit wird verklärt werden in der Auferstehung. Bei Christus ist das geschehen. Übrigens, wenn wir da bei uns am Leib sind, da gibt es ja die Fragen dann an den Apostel Paulus, ich glaube im 2. Korintherbrief nicht, also wie der Auferstehungsleib sein wird, ja, wie wir da ausschauen werden oder so. Also das interessiert damals schon in den 50er Jahren, nicht? Also 20 Jahre nach Tod und Auferstehung Christi, interessierte schon die Leute, so wie denen, die da für die Stunde der Seelsorge jetzt eben ihre Fragen schicken. Also, und da schreibt Paulus, ist wie mit dem Weizenkorn, nicht? Also es stirbt und dann wird es anders. Ja? Also auch so eine Antwort, wie ich sie zu geben versucht habe. Also Verklärung ist etwas, das wir nicht fassen können. Es wird anders sein. Ja, es wird weder eben jetzt so sein, dass wir eine platte Materialität haben, noch eben jetzt eine bloße Geistigkeit, also dass das, was an Leiblichkeit da ist, völlig abgestreift ist. So wird es nicht sein. Wir werden eben verklärt werden, so wie Christus mit einem Verklärungsleib auferstanden ist und den Jüngern personal erschienen ist.
Was die Leiblichkeit des Auferstandens betrifft, da betonte die Kirche immer so diese zwei Richtungen. Auf der einen Seite dieser verklärte Leib, er ist praktisch vergeistigt, schon durch die Herrlichkeit Gottes, aber andererseits auch real, wie du gesagt hast. Also es wird ja immer auf diese Formel gebracht, der Auferstandene erscheint in die Welt hinein, aber er ist nicht mehr von dieser Welt.
Genau.
Darin besteht ja praktisch die Schwierigkeit vom Ganzen. Es sind verschiedene Wirklichkeiten in einer neuen Wirklichkeit.
Genau. Also, ich finde, du hast das großartig gesagt. Also, er ist in einer anderen Wirklichkeit eben. Also, darf ich das ein bisschen ins Lustige jetzt eben wenden? Ja, weil die erste Frage, die der Auferstandene an die Jünger richtet, ist die Frage, Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? Ja, Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? Gibt er den Scherz, dass es merkwürdig ist, dass noch kein Bischof sich dieses Jesuswort des Wahlspruch gewählt hat. Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? Und ich finde es so schön, ne? Weil Ostern ist ja danach das Fest, ne? Nach dem Fasten kommt das Festen und in der Osteroktave, in der Woche nach Ostern, gab es das Kirchengebot, dass man nicht fasten jetzt eben darf. Also man darf wirklich ordentlich essen, weil Essen die Freude jetzt eben auch ausdrückt und in dem Fall auch die Gemeinschaft mit dem im Fleisch auferstandenen Christus. Also das ist was ganz Wichtiges. Also es ist dieses Wort Verklärung ist für mich so wichtig, weil wir dieses Wort haben in der Sprache der Kirche und weil es eben diese Dimension des nicht materiell, also nicht bloß materiell und nicht bloß geistig, jetzt eben auch ausdrückt. Und wir müssen bei dem stehen bleiben, weil alles, was wir da jetzt weiter spinnen und versuchen zu erklären, also kommt nicht hin auf die Wirklichkeit, die hier eben bei Jesus Christus sichtbar wird, weil sie eben eine unfassliche Wirklichkeit ist. Aber eben das Zeugnis ist wichtig. Jesus ist nicht bloß in die Geistigkeit auferstanden, ja, sondern er erscheint seinen Jüngern, er ist sichtbar. Die Sichtbarkeit ist zugleich etwas, das sie nicht erkennen. Also es hat sich was verändert. Die Emmaus-Jünger brauchen, erkennen ihn dann erst, wie er so quasi sakramental jetzt eben das Brot bricht. Wir haben die Maria von Magdala, die meint, es ist der Gärtner und sich umwenden muss. Ja, um dann Rabuni zu sagen. Also es braucht überall Bekehrung. Es braucht den Thomas nicht, also vor dem Jesus dann steht, an seine verklärten Wunden zeigt. Also es ist etwas da, das wir nicht einfach so platt, ja, so wie 4 mal 4 ist 16, jetzt eben erklären können.
Lieber Pfarrer Rimmel, lieber Pater Karl Wallner, ich trage einen Herzschrittmacher. Ich habe mich mit der christlichen Lehre der Auferstehung des Leibes beschäftigt, bei der unser Leib verwandelt und verklärt wird, wie es in 1 Korinther 15,44 steht. Schön, dass diese Bibelstelle wieder erwähnt wird. Der Herzschrittmacher ist für mich ein Zeichen der Heilung und ein Instrument, das mir hier auf Erden das Leben ermöglicht. Er gehört zu meiner persönlichen Geschichte. Ich frage mich, ob diese moderne Technik ein Hindernis oder etwas Ähnliches bei der Verklärung des Leibes darstellt. Alle anderen Religionen gehen von einer rein geistigen Existenz im Himmel aus, aber wir Christen von einer leiblichen. Doch was passiert mit dem Herzschrittmacher? Was passiert überhaupt bei der Verklärung des Leibes? Ich bitte um eine Antwort mit freundlichen Grüßen. Das ist doch meine konkrete Frage, Pater.
Na, das ist eine sehr konkrete Frage, aber es kommt ein bisschen so in die Kategorie wie in der Spätscholastik, wo man gemeint hat, Amputationen seien nicht zulässig, weil dann auch mit dem Bein oder so ein Teil der Seele abgeschnitten wird und man weniger Seele hat. Das ist nicht so. Also unsere Moleküle und aus dem wir materiell jetzt eben bestehen, also das ist nicht Bestandteil der verklärten Leiblichkeit. Ja, also wenn wir da irgendwelche Transplantate in uns haben, also die sind nicht, also das wird nicht, das ist es nicht. Ja, das ist Materie. Ja, und es ist eben verklärte Leiblichkeit. Man könnte vielleicht auch sagen verklärte Geschichtlichkeit. Übrigens molekular, also tauscht sich ja unser Körper dauernd aus. Also wir haben nicht mehr dieselben, wir bestehen nicht mehr aus denselben Atomen, wie wir als Kinder gewesen sind. Ja, also da gibt es eben einen ständigen Austausch. Also das ist eine zu materialistische Auffassung. Ja, also der Herzschrittmacher ist null Hindernis jetzt eben für die Verklärung, um das mal so einfach zu beantworten, ja, weil es darum nicht geht. Es geht um eine Verklärung dessen, wo unser Leib das Instrument dazu war, nämlich Geschichte in der Geschichte zu sein, Geschichte zu machen, von der Geschichte zu empfangen, in die Geschichte hineinzugeben. Und das Zeichen dafür, was eigentlich die Leiblichkeit bedeutet in der Verklärung, ist ja Jesus, der seine Wunden mitgenommen hat. Also seine Wunden sind jetzt eben verklärt, die verklärten Wunden. Der Leib war das Instrument eben jetzt, um in der Geschichte wirkmächtig zu sein, um aber auch die Geschichte an ihm wirken zu lassen. Und all das, was unsere Leiblichkeit uns ermöglicht hat, an Gutem und an Bösen, all das wird jetzt eben verklärt werden. Jetzt ist doch wieder sehr abstrakt geworden, aber wir kommen auf keinen grünen Zweig. Aber solche Vorstellungen, dass irgendwelche Implantate oder so jetzt eben dann uns an der Auferstehung des Leibes hindern können, das ist zu platt, das ist zu materiell. Keine Sorge, ja, es geht um etwas anderes. Und noch einmal, wir haben kein anderes Wort dafür als das Wort Verklärung, weil es eine nicht materielle Wirklichkeit ist, die unsere Materialität, unsere Leiblichkeit betrifft.
Fakt ist, dass Herzschrittmacher in der Regel nach dem Tod entfernt werden. Einerseits im Krematorium, das könnte den Ofen beschädigen, diese Batterie auch oder das Metall, aber auch bei der Erdbestattung wird es empfohlen wegen Umweltgründen. Aber da kam immer eine andere Zuschrift dazu. Sehr geehrte Herren, herzlichen Dank für Ihre Sendung Stunde der Seelsorge, die ich gerne und oft ansehe. Gerade die Sendungen mit den Themen der Endzeit haben in mir eine mir oft überlegte Frage neu aufgeworfen. Wir beten im Glaubensbekenntnis zu richten die Lebenden und die Toten. Das heißt, dass bei der Wiederkunft des Herrn in Herrlichkeit noch Menschen am Leben sind. Dazu möchte ich gerne gehören, denn dann würde sich mein Glaube in Wissen verwandeln. Ich sehe ja als Lebender den Herrn und ich hätte dann die Möglichkeit der vollkommenen Reue für meine Sünden. Ein Privileg, das die bereits Verstorbenen nicht hatten. Meine Frage, wie geschieht der Übergang der verurteilten Lebenden in das ewige Leben, Hölle, Fegefeuer, Himmel? Müssen diese dann nicht durch das Tal des Todes? Auf Ihre geschätzte Antwort freue ich mich und wünsche Ihnen Gottes Segen für Ihre wertvolle Arbeit mit herzlichen Grüßen.
Also, das sind wir ganz urkirchlich, aber das waren auch die Fragen, die die jungen Christen, die frühen Christen beschäftigt haben. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, also ihr müsst jetzt in der Bibel nachschauen, aber das dauert so lange, dann ist die Antwort darauf im 1. Thessalonicherbrief im 3. oder 4. Kapitel oder in beiden Kapiteln, ja, wo Paulus eben diese Frage, in einem sehr frühen Brief übrigens, ja, von Paulus, wo Paulus diese Frage beantwortet, wie ist das mit der Wiederkunft Christi? Jetzt sind einige schon gestorben damals, nicht? Also man hat ja das Thema der Naherwartung auch gehabt, man hat die Ankunft Christi tatsächlich sehr bald jetzt eben erwartet und dann sterben aber Getaufte plötzlich, nicht? Also wie ist das? Haben die jetzt etwas, haben die was voraus oder haben die weniger? Oder geht es denen besser, wie jetzt eben die Wiederkunft Christi, die Parousie, wenn er kommt, wenn die Posaune schallt, heißt es dann, an dem Christus kommt, haben die was voraus? Also, und der Apostel Paulus antwortet, nein. Und das möchte ich ganz einfach weitergeben. Nein. Ja, also es ist für beide gleichwertig. Sie können sich's gerne wünschen, dass sie dann noch leben. Aber ich weiß nicht, also der Normalfall wird eher sein, dass wir aus diesem Leben jetzt eben gehen. Und was dann geschieht, ist ja die Parousie im Persönlichen. Die Kirche glaubt an ein persönliches Gericht, eine Christusbegegnung nach dem Tod, so wie Christus eben, wenn er kommt in Herrlichkeit, wir erwarten tatsächlich seine Wiederkunft, ja, wenn er kommt, um zu richten, die Lebenden und die Toten. Und das, was wir im Sterben eben erleben, ist eine kleine Parousie im Persönlichen, wo wir der Liebe in Person, die Menschengestalt angenommen hat, um uns seine Liebe bis ans Kreuz zu zeigen, begegnen. Und dann eben jetzt, das wird unser Gericht sein, weil wir unsere Defizite erkennen gegenüber dem, was Christus uns davor gelebt und vorgezeigt hat.
Es ist die Frage, wie geschieht dann der Übergang der verurteilten Lebenden in das ewige Leben? Wahrscheinlich analog zur Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Irgendwann wird der Leib noch in diese Welt hineingehören, aber doch schon in die andere. Wir können gar nicht mehr dazu sagen, oder?
Also ich halte ja jeden Tag eine geistliche Betrachtung, aber solche Fragen sind immer, ehrlich gesagt, noch nie gekommen, wie das dann sein wird, weil wir befinden uns da einfach im Bereich der Spekulationen. Also da würde ich doch sagen, also bitte, vielleicht habt ihr andere Fragen, die substanzieller sind, weil wir wissen es einfach nicht. Ja, was nicht geoffenbart ist, darüber kann man nichts sagen. Ja, also das wissen wir nicht, wie das sein wird. Wenn Christus wiederkommt, wie das sein wird mit jenen, die dann noch leben und die dann eben gut und böse sind. Also er wird scheiden, das ist die große Gerichtsrede aus dem Matthäus-Evangelium. Also ich kann dazu nichts sagen, ja, weil es sind Spekulationen, die wart es einfach ab. Ja.
Dann die andere Frage, die da drin steckt, auch wenn ich Jesus sehe, wenn ich ihm begegne, dann werde ich Reue über meine Sünden erlangen. Es gibt ja Privatoffenbarungen, die sehr auch verbreitet werden, die darauf gründen, dass wir uns dann so sehen, wie Gott uns sieht, und dann werden alle Reue haben über ihre Sünden.
Ja, also ich glaube, dass die Erscheinungen von Jesus ja im Paralimonial, Herz Jesu, ja, an die Schwester Faustina, dass die uns ja im Letzten vorbereiten sollen, dass wir wirklich, also das ist die wahrscheinlichste These, ja, es gibt keine dogmatischen Formulierungen dazu, dass wir im Tod jetzt eben Jesus persönlich begegnen, jeder Mensch, ja, jeder Mensch. Ja. Wenn er schon absteigt in das Reich des Todes, um jenen zu begegnen in der Scheol, die vor ihm gestorben sind, also das drückt ja diese Universalität der persönlichen Begegnung, die Gott in der offenbarten Liebe seines Sohnes haben will, aus. Also dann dürften wir das auch postulieren, dass jeder Mensch nach seinem Tod Christus begegnen wird. Und das ist eine gute Einstimmung, deshalb die Verehrung des Heiligsten Herzens Jesu oder des barmherzigen Jesus, das ist eine Linie für mich. Nicht, also dass wir einfach vorbereitet sind, wir werden dann der Barmherzigkeit begegnen, dem Telaios Anthropos, dem vollkommenen Menschen. Wir sind durch die Taufe ja schon herausgefordert, ihm ähnlich zu werden. Das werden wir auch, wenn wir heilig werden. Nicht? Aber dann begegnen wir ihm. Und die Erkenntnis ist dann einfach die Defizite, die ich habe. Und ich habe dann auch die freie Entscheidung wohl noch im letzten Augenblick, ja, ob ich jetzt mich ihm in die Arme werfe oder ob ich ihn ablehne. Es wird meine Läuterung auch sein. Ja. Aber diese eschatologischen Themen, ja, Hansus von Balthasar sagt, Gott ist als gewonnener Himmel, als verlorener Hölle und als reinigender Fegefeuer. Und diese Begegnung eben mit Gott, mit Jesus, mit dem barmherzigen Jesus, wird dann die Reinigung auch sein, die uns schmerzhaft auch sein wird, weil wir erkennen, was wir alles nicht getan haben oder wo wir ihn beleidigt haben.
Diese Sendung haben wir in Raum und Zeit produziert, Pater Karl. Wir haben wieder anständig überzogen. Alles wird. Ich bitte dich um ein Gebet und den Segen.
Ja, bitte, und lest bitte die Auferstehungsberichte. Ja. Also ihr werdet dort merken, es braucht immer eine Bekehrung, weil etwas Unfassliches geschehen ist. Gott erlöst uns Menschen durch die Auferstehung seines Sohnes. Halleluja. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. So segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Halleluja.
Pater Karl, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ihnen herzlichen Dank fürs Dabeisein, fürs Einschalten, für Interesse an dieser Sendung. Auf die Fürbitte, liebe Gott, sie beschützen, auf die Fürsprache Gottesmutter Maria, Frieden für die ganze Welt.